herzlich willkommen zum offiziellen Football Quark NFL Mock Draft 2024. Heute mal wieder in ungewohnter Umgebung. Wir sind nämlich live auf YouTube, live auf Twitch und live auf Twitter. Der Philipp hat sich das nämlich gewünscht. Und wir tun hier eigentlich alles, was Philipp möchte. Und deswegen haben Lorenz und ich sich einfach gebeugt. Aber wir freuen uns auch, weil Philipp feiert Vainuka. Und wir dürfen live dabei sein und mocken jetzt gemeinsam den NFL Draft 2024. Jetzt Philipp, für alle, die nicht wissen, was ein Mock Draft ist, was tun wir hier jetzt gleich? Kannst du mich mal mitnehmen, bitte?
Ja, ich sag schon mal zuerst,
An dieser Stelle werde ich jetzt den YouTube-Link schon mal irgendwo posten, damit uns dann vielleicht doch zwei Leute zugucken.
Natürlich. An dieser Stelle sammle ich schon mal die Fanlager ein, weil ich dazu sagen muss, dass ich heute den ganzen Tag von beiden schon mein Fett wegkriege. Und das heißt, ganz egal, was ich mache, das müsst ihr ganz viel supporten, weil ich ganz, ganz viel Kraft gerade von euch brauche, weil die beiden, die sind so streng gegen mich. Aber gut, jetzt einmal zum Mockdraft. Was ist ein Mockdraft? Ja, wir erstellen eine Prognose, was morgen in der ersten Runde passiert. So kann man es, glaube ich, sagen. Also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet der tatsächliche Draft oder Runde 1 des echten Drafts statt. Und wir erstellen jetzt die Prognose, was wir glauben, was morgen passiert. Also es geht hier nicht einzig darum, dass wir jetzt irgendwelche Spieler ranken wollen und sagen wollen, so den finden wir besser oder den finden wir bei dem Team besser, weil darum geht's heute nicht. Heute geht's darum, wer tatsächlich wo landet, was wir glauben. Wenn ihr wissen wollt, wer wie gut ist und wen wir wie einschätzen, dann einmal in die früheren Podcast-Folgen der letzten Wochen reinhören oder einfach meinen Draft-Guide bestellen, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
Wenn ihr das als Podcast hört, Link ist in der Bio.
Cool.
Wollte ich nur erwähnen.
Sehr gut. Lorenz sollte auch noch irgendwas verkünden.
Das ist inoffiziell, das können wir erst 2025 sagen.
Ach so.
Ja, ich möchte ihn da jetzt nicht reinreiten in irgendwas. Aber ich brauche noch mal. Passt das für dich? Ist das in Ordnung?
Jetzt habe ich. Lassen wir lieber.
Okay.
Also ich will zu der Schärfe, die heute drin war, möchte ich ganz kurz sagen, dass Torben damit angefangen hat. Er hat es dann auch ganz gut gepasst, weil er hat natürlich damit völlig recht. Football Quark wird von oben herab von Philipp bestimmt, aber sonst ja alles gut.
Wir haben uns auch eine Reihenfolge überlegt, um hier mal ein bisschen Seriosität reinzukriegen in die ganze Geschichte.
Genau.
Wir haben 22 Menschen, die das jetzt hier gerade gucken. Das ist auch schon wieder Wahnsinn. Der Philipp fängt an, dann geht's mit dem Lorenz weiter und dann mache ich weiter. Es wird aber so sein, dass wir in der ersten Runde sozusagen nicht immer ganz an dieser Stelle diese Reihenfolge einhalten, weil wir uns schon das Recht rausnehmen, unsere Lieblingsteams zu picken. Habe ich das richtig erklärt, Philipp?
Ja, das ist richtig. Deswegen fange ich auch an, weil meine Bears den First Pick haben. Und du bist dann ja eigentlich an dritter Stelle dran. Gleichzeitig sagen wir auch gleich, das wird nicht nur linear sein. Vielleicht gibt es auch noch einen Trade. Also hier ist richtig Action. Sagt auf jeden Fall noch ein paar Leuten Bescheid, dass sie hier auch noch vorbeigucken können. Hier geht jetzt einiges. So. Wie so ein Kirmesmarktschreier.
Leute. Das ist schön am Hamburger Fischmarkt. Liebe Grüße an dieser Stelle an P.S. und an Oscar KC. Die sind nämlich jetzt schon im Chat aktiv und das können wir auch nur begrüßen. Wenn ihr irgendwelche Picks von uns richtig gut findet, dann lobt uns gern. Wenn ihr Picks von Philipp richtig schlecht findet, dann dürft ihr es ihm auch sagen.
Selbstverständlich. Wann geht's jetzt los, Leute? Die Bears wollen picken.
Du hast doch jetzt schon dreimal angeteasert. Mach doch einfach.
Wann willst du jetzt Drake May an 1?
Ach so, dann starte ich jetzt. Okay, die Bears draften mit dem ersten Pick Quarterback Caleb Williams. Große Überraschung, big surprise, um es mit den Worten von Markus Kuhn zu sagen. Williams ist der beste College Quarterback der letzten 2 Jahre. Und jetzt geht es für ihn darum, das bei den Profis in seinem ersten Jahr auch direkt zu zeigen. Das wissen wir noch nicht. Das ist die große Frage. Aber die Bears nehmen den besten Quarterback der letzten zwei Jahre im College Football.
Schon unkreativ. Aber an dieser Stelle glaube ich das Richtige. Jetzt ist Lorenz dran für die Washington Commanders.
Ja, von einem Quarterback machen wir direkt mit dem nächsten weiter. Es gibt ja so ein bisschen die Diskussion, wird es Drake May, wird es Jaden Daniels. Ich habe jetzt tatsächlich glaube, dass es zu 60-40 auf Jaden Daniels hinausläuft. Deswegen werde ich ihn hier nehmen. Jaden Daniels von LSU. Ja, der Heisman Trophy Sieger, der Quarterback, der sich letztes Jahr extrem gesteigert hat. Dual Threat ist auf jeden Fall. Bei den Lamar Jackson Comparisons gehe ich nicht unbedingt mit. Aber jemand, der dynamisch ist, der auch einen guten Arm mitbringt, wo man halt hoffen muss, dass er die Form, die er bei LSU jetzt in der letzten Saison gezeigt hat, übertragen kann. Für mich, wie gesagt, wer den Podcast hört, weiß, es ist nicht mein zweiter Quarterback, aber ich glaube, es läuft hier an zweiter Stelle bei Washington auf Jaden Daniels hinaus. Und ich wäre doch auch ein bisschen überrascht jetzt von allem, was man hört, wenn es jetzt nicht Jaden Daniels wäre.
Jetzt muss ich an dieser Stelle direkt mitgehen. Ich hätte die ersten beiden Picks genauso gemacht und bin jetzt aber an der dritten Stelle dran für die New England Patriots. Und für mich als Fan gibt es hier zwei Szenarien, die mich zufriedenstellen würden. Eigentlich drei.
Ja.
Mit Drake May kann ich leben, weil ich halte ihn für den zweitbesten Quarterback und für den Quarterback mit dem größten Potenzial, weil er ist noch extrem jung. Mit Marvin Harrison als Wide Receiver kann ich leben, weil ich glaube, dass der so outstanding gut ist und die Patriots seit Jahren genau diesen Typen brauchen. Ich glaube allerdings auch, dass die Patriots so wenig Talent haben in ihrem Team, dass es hier das Gesündeste wäre, wenn sie einfach, sollte es dieses Angebot geben, mit den Vikings traden. Und das würde ich hier einfach gerne mal nachspielen. Das heißt, ich gebe, jetzt muss ich das natürlich hier im Live machen, das kann eigentlich nur unangenehm enden, aber...
Das haben wir natürlich vorher alles mehrmals ausprobiert und durchgespielt.
Habe ich tatsächlich heute früh, aber... ich würde den Patriots, und ich hoffe, das ist für euch in Ordnung, beide Erstrunden-Picks der Vikings in diesem Jahr. Und mein Tipp wäre eigentlich, nicht den First-Rounder für das nächste Jahr zu nehmen, sondern Jordan Allison. Kann ich hier nicht eingeben, deswegen nehme ich den First-Rounder des nächsten Jahres. Jordan Allison war letztes Jahr ein First-Rounder. Gucken wir mal, ob die das hier annehmen. Warum wird das hier rejected? Kann mir das jemand erklären?
Ich habe dir gesagt, du sollst die vorbereitete Grafik nehmen.
Naja, trotzdem muss das ja in irgendeiner Form, wir probieren das jetzt hier nochmal.
Ja.
Und dann wird das hier.
Der Trade ist tatsächlich realistisch, ich glaube, das können wir sagen. Wir haben auch vorher einmal darüber gesprochen, Lorenz und ich, ob das eine realistische Compensation ist. No?
Mach doch einfach nur 11 und 23 für diesen Draft.
Ja. Okay.
Und dann ist es ja für nächstes Jahr. Machen wir ja gerade nicht. Ja, denke auch. Also ich weiß nicht, ob Jordan Addison, ob die ihn mit reinwerfen, aber ich denke, Minnesota braucht schon dringend einen Quarterback. Okay.
Was ist hier los mit diesem, Tool, was Philipp empfohlen hat?
Ich habe dir vorher eine Grafik geschickt, die du jetzt einblenden sollst.
Ich kann diese Grafik einblenden, aber dann würde hier trotzdem New England Patriots stehen.
Das stimmt, da kannst du aber ein paar Picks mehr einfach reinnehmen. Das ist nicht das Problem.
Versuch doch mal den Trade mit Minnesota zu proposen.
Werf doch alles an Picks rein, was geht. Ist doch egal.
New England First Rounder. Nein, so wird es doch auch nicht angenommen.
So.
So.
Warum sollte das jetzt angenommen werden?
Ich weiß es nicht. Leute. Es ist auf jeden Fall eine passende Kompensation, um das einmal zu beschreiben. Gerade wenn man das letztes Jahr mit den Bears vergleicht, was die bekommen haben, als die nach 9 zurückgegangen sind von der 1, ne, ist das auf jeden Fall sehr passend, zwei First-Rounder mitzunehmen und einen Spieler, den du letztendlich mit einem First-Rounder gewichtest. Ähnlich ist es ja da auch gewesen mit DJ Moore an der Stelle. Und
Lorenz ist übrigens der Schlaue hier in der Geschichte. Der hat nämlich den Vorschlag gerade richtig gemacht. Deswegen haben wir es gerade hingekriegt. Man musste nur dafür sorgen, dass die Vikings das vorschlagen und nicht die Patriots. Und jetzt können wir an dieser Stelle nämlich Drake May nehmen.
Ganz stark.
Ja, hallo. Hier live dabei. Also es wäre ja spannend, es wäre ja langweilig, wenn hier alles glatt gehen würde ich jetzt mal sagen.
Finde ich aber tatsächlich sehr interessant. Also die Vikings werden das mit Sicherheit versuchen. Es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass sie auf jeden Fall gerade in den letzten Wochen häufig sagen, sie wollen hochtraden. Die Möglichkeit müssen sie natürlich bekommen, ob jetzt die Patriots oder jetzt an 4 wären dann ja die Cardinals das nächste Team oder sogar die Chargers, mit denen sie es versuchen. Und Drake May ist schon naheliegend aus dem Grund, weil es dort einfach Beziehungen gibt zu Drake May. Es könnte natürlich auch für J.J. McCarthy sein, falls May schon weg ist. Das ist so ein bisschen so eine spannende Frage, glaube ich, am Anfang des Drafts, ob die Vikings bereit sind, für auch einen anderen Quarterback hochzutraden und ob Teams überhaupt bereit sind, so weit zurückzugehen, weil Patriots sind halt jetzt schon erst an 11 dran. Da sind die Marvin Harrisons dieser Klasse halt alle weg.
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich muss aber halt sagen, die Patriots haben jetzt Jacoby Brissett. Ich sage nicht, dass er die Zukunft ist, aber der ist zumindest ein guter Game Manager. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass gerade das Receiving Corps wahrscheinlich das schlechteste ist der Liga. Aber ich eigentlich Hunter Henry und Kendrick Bourne in Ordnung finde, aber halt nicht als Nummer 1 und 2, sondern eher als Nummer 3 und 4. Und wenn ich es jetzt schaffe, einfach mehr Tiefe in dieses, aber in der Spitze sozusagen dazu zu kriegen und dann vielleicht an 11 dann doch noch eine 1, also eine Receiving 1 zu kriegen und zusätzlich meine O-Line zu verstärken, dann hat ein potenzieller junger Quarterback einfach eine bessere Chance und vielleicht wird es in der zweiten Runde ja auch Bo Nix, wenn er so lange fällt. Und wenn ich dann noch Jordan Addison kriege, dann ist auf einmal Kendrick Bourne eine Nummer 3 und das ist wahrscheinlich seine beste Rolle.
Ja, das stimmt. Du hast ja einen Wide Receiver auf jeden Fall schon bekommen und man muss auch sagen, warum sollten die Vikings einen Spieler wie ihn weggeben, aber auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass die Panthers letztes Jahr DJ Moore weggeben wollten. Wenn du halt hoch willst für einen Quarterback, musst du das wahrscheinlich einfach hinlegen.
Richtig. Aber Philipp spielt schon wieder auf Zeit. wen willst du an Pick 4 von den Arizona Cardinals sehen?
Ja, ich nehme den Patriots den ersten Wide Receiver jetzt nämlich schon weg, Marvin Harrison Jr. Es gab das Commitment im Januar vom GM zu Kyler Murray, ganz klar unser Quarterback die nächsten Jahre. Und jetzt Marvin Harrison da dazu zu holen, ist einfach ein glücklicher Move. Also ich sag mal so, die Cardinals können eigentlich nichts falsch machen, wenn sie an 4 nicht zurücktraden, sondern Marvin Harrison nehmen.
Kann man, glaube ich, so nehmen. Also Marvin Harrison ist für mich der talentierteste Spieler der ganzen Draftklasse, wenn ich ehrlich bin. Wenn man jetzt nicht Quarterback sozusagen immer überwertet. Lorenz, du bist dran mit den Los Angeles Chargers. Wen nehmen die Chargers an 5? Viele nehmen hier einen Wide Receiver, manche nehmen hier einen Tackle.
Ich bleibe tatsächlich auf Tackle und ich nehme den Spieler, den ich für den besten Spieler in der Draftklasse halte, nämlich Joe Alt von Notre Dame. Ja, für mich ein überragendes Tackle-Prospect, das Beste seit Penei Sewell, meiner Meinung nach. Der bringt alles mit, athletisch, technisch, seit seinem Freshman-Year auf ganz, ganz hohem Niveau gespielt. Und Tackle werden medial immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, was den Draft angeht, in NFL-Teams. Und vor allem, bei allem, was man von den Chargers hört, ist das nicht der Fall. Ich glaube, Joe Alt ist ein Plug-and-Play-Starter, der von Day One einer der besseren Tackles der NFL sein wird. Für mich ein absoluter Blue-Chip-Spieler. Und wenn die Chargers hier an 5 sitzen bleiben und so einen Tackle bekommen können, bei allem, was da geredet wird, auch von Jim Harbaugh, man will das Team durch die O-Line bauen. Und ja, die 49ers, wenn man zurückdenkt, was Jim Harbaugh da gemacht hat, das Team basierte auch auf einer Top-O-Line. Und ich glaube einfach, dass deswegen Joe Alt hier Sinn macht. Und weil er so gut auch einfach ist, ist für mich das ein logisches Pick für die Chargers.
Und es kündigt sich auch so in Interviews langsam an, dass man halt sozusagen ja mehr aufs Laufspiel setzen will bei den Chargers und Justin Herbert schützen will. Auch das würde sich vielleicht mal anbieten. Ich spiele aber auch nur auf Zeit, weil ich bin jetzt mit den New York Giants dran. Und ich muss ja sagen, dass ich Rome Odunsey eigentlich besser finde, aber ich finde, ein Receiver gefällt mir für die Giants besser, auch wenn ich ihn selber hier nicht picken würde, wenn ich an deren Stelle wäre. Aber ich glaube, der hat so einen medialen Hype. Ich glaube, es ist so ein spektakulärer Spieler. Und wenn man sich den Receiving Corps letztes Jahr bei den Giants angeguckt hat, ich sehe hier nicht, dass sie hier mit J.J. McCarthy auf Quarterback gehen und Daniel Jones sozusagen absägen. Ich sehe hier Malik Nabers von der LSU. Komm, wollt ihr noch was sagen?
Nö, ich nehme das so hin. Ich find den Pick auf jeden Fall gut, denn wir haben ja auf jeden Fall einen schnellen Wide Receiver, den die Giants gut gebrauchen können. Und er gilt ja in manchen Kreisen sogar als der beste Wide Receiver dieser Klasse. Ich glaube, da waren Lorenz und ich uns einig, dass das nicht der Fall ist, aber kannst du an der Stelle auf jeden Fall machen.
Aber die Frage, die ich euch jetzt hier mal stelle, ja, Malik Nabers, also vom Spielertypen her, ist spektakulär, ist super, ist auch von den athletischen Werten her super, alles keine Frage. Und den kann man auch echt gut Football spielen zugucken. Aber kriege ich diesen Spielertypen nicht in Runde 4 oder 3, also in Runde 3 sage ich jetzt bewusst sozusagen, weil dieser Draft hier nicht wirklich tief ist, aber was unterscheidet einen Malik Nabers von einem Amon-Ra St. Brown?
Naja, ich glaube, wenn Teams gewusst hätten, dass ein Amon-Ra St. Brown so gut wird, wäre er auch nicht in der dritten Runde gegangen. Ich sehe natürlich deinen Punkt, also Malik Nabers ist schon jemand, den man auch mal sieht. Er ist jetzt kein klassischer X-Receiver, so wie Marvin Harrison, wie ein Rome Odunze, der auf seiner Seite des Feldes One-on-Ones auch mit Physis gewinnen wird. Man muss ihn eher so ein bisschen nutzen wie einen Tyreek Hill. Also er ist sehr, sehr schnell. Er kann auch aus der Slot mal gefährlich sein. Es gibt diese viele Motions jetzt, die man mit Malik Nabers nutzen kann. Es ist natürlich eine tiefe Wide-Receiver-Klasse. Wenn man in der zweiten Runde, Anfang der zweiten Runde sitzt wie die Giants, kann man vielleicht noch auf einen Lad McConkey spekulieren, der ein ähnliches Skillset mitbringt. Mal gucken, ob der dann so weit fällt. Vielleicht, wenn man auf Speed gehen will, auch ein Xavier Worthy. Also ich sehe schon einen Punkt. Trotzdem Malik Nabers noch mal besser als diese Spieler, einfach was das Gesamtbild angeht. Man bekommt einen dynamischen, vertikalen Receiver.
Vielleicht, wenn ich darf, können wir zu St. Brown direkt sagen, hier schreibt schon jemand 120 Millionen, ne? Ist eben heute zum bestbezahltesten Wide Receiver der National Football League geworden, der Herr St. Brown. Also scheint nicht schlecht zu sein, was er in den letzten Jahren so gemacht hat.
Aber das war tatsächlich der Punkt, den ich hier als Kommentar richtig witzig fand. Was unterscheidet die beiden 120 Millionen? Richtig. Manchmal kann man es auch einfach darauf runterbrechen. Aber ich wollte den Punkt einfach mal sozusagen machen. Manchmal kommt es auch auf Spielertypen an, weil auch ein Paku Nacua oder ein Cooper Kupp wurden spät gedraftet. Später gedraftet. Und gebe ich wirklich so eine First-Round-Resource für so einen Spielertypen aus? Ich weiß es nicht. Ich habe es an dieser Stelle gemacht, weil ich es auch für durchaus realistisch halte. Jetzt sind aber die Tennessee Titans dran mit Philipp Draftnerd Forster.
Ja, was du gerade sehr viel hörst, ist, dass es einen sehr krassen Run auf Offensive Tackle geben wird, mit dem viele Mock-Drafts gerade noch nicht rechnen. Joe Alt sieht man natürlich hier viel bei den Titans. Ich glaube aber auch, dass er früher weg ist, so wie wir es hier auch glauben. Und bei dem, was die Titans machen und wofür sie stehen, ist natürlich noch die Frage, was es genau sein wird, aber welche Baustellen sie haben. Sie können ja mit dem Prinzip einen Left und einen Right Tackle gut gebrauchen. Und wenn ich den Gerüchten folge, dann ist hier JC Latham tatsächlich der nächste Offensive Tackle und nicht irgendwie Fashanu oder Fuaga, also diese krassen Athleten, die aber noch was gehen müssen, sondern JC Latham, der einfach 34 College Starts hat, nie einen Sack zugelassen hat als Right oder als Right Guard beziehungsweise Right Tackle, der die Projection hat, auch links spielen zu können, muss man natürlich abwarten, ob er diesen Wechsel kann, aber der wäre bei den Titans ja zunächst auch gar nicht möglich, wenn man sich anguckt, wer da so im Depth Chart ist, können sie links wie rechts Verstärkungen brauchen und Latham kann dann erstmal als Big Mauler, sag ich mal, als wirklich physischer 150 Kilo Tackle da was wegbewegen.
Ergibt Sinn. Atlanta Falcons, Lorenz.
Ja, wir haben bis jetzt nur Offense-Spieler gesehen, aber ich glaube, die Falcons jetzt mit einem defensiven Headcoach, mit Raheem Morris, werden auf der defensiven Position sein. Und da gibt es für mich zwei Kandidaten, die stehen auch hier praktischerweise direkt oben und die kommen beide von Alabama. Einmal Edge-Defender Dallas Turner. Die Falcons bauen gefühlt seit 5 Jahren Pass-Rush. Den werde ich aber nicht nehmen, sondern ich werde Terrion Arnold, den Cornerback, hier draften. Weil ich glaube einfach, dass Teams sehr hoch auf ihn sind, dass er auch charakterlich viele von sich überzeugen kann und dass er athletisch einfach ein Riesenpotenzial hat. Und deswegen Teams sagen, das ist der Cornerback, der nicht vielleicht in der ersten Saison, sondern Rookie-Saison der Beste der Draft-Class sein wird, sondern eben ab dem zweiten, dritten Jahr das höchste Potenzial hat, die beste Arbeitseinstellung, die beste Stimmung in den Lockerroom mitbringt. Ich glaube, das alles bringt Therrion Arnold mit eben seinem athletischen Potenzial noch. Und deswegen sieht ihn die NFL knapp auf Nummer 1. Und ich glaube, die Falcons brauchen defensiv Hilfe. Und deswegen hier als erster Defender vom Board Therrion Arnold.
Und jetzt die Frage, warum Draft, was meinst du mit gute Stimmung im sozusagen in der Kabine bringen? Ist Therrion Arnold einfach unglaublich witzig?
Nein, ich glaube, er ist einfach ein sehr positiver Mensch, vielleicht auch witzig, also jetzt nicht in einer schlechten, unseriösen Art und Weise, sondern einfach jemand, der, auch wenn man als neuer Headcoach wo reinkommt, dann geht es oft um die Culture und so einen Culture-Shift zu machen. Und ich glaube, da wertet man auch einfach das Charakterliche eines Spielers nochmal sehr. Und so jemand, der so positiv ist und über den alle so gut sprechen und wenn man sich auch seine Interviews anguckt, einfach ein ja, sehr dufter Typ ist, ja, ich denke, dass das den Falcons sehr zusprechen wird.
Ich bin jetzt schon begeistert, dass du es wirklich geschafft hast, hier das Wort Dufte mit reinzubringen.
Habe ich mir bei Philipp abgeguckt.
Okay, wir machen weiter mit den Chicago Bears. Philipp.
Ja, Dufte oder Schnafte, ne? Ich sag ganz ehrlich, die Bears sind hier an 9 und haben natürlich verschiedene Optionen. Trade down, trade up ist sogar möglich. Du kannst gucken, wie das Board fällt. Entweder gehen die Wide Receiver sehr früh oder die Offensive Tackle. Wenn beides passiert, gehst du hier auf den, nicht auf den besten Edge Defender, sondern auf den besten D-Liner, der zu den Bears passt. Das wäre Javid Worth. Aber stopp. Romo Dunze ist noch da. Und bevor du dich mit den Patriots freust, dass du den an 11 noch kriegen kannst, nehmen die Bears den natürlich an 9 und machen quasi, schenken ihrem neuen Quarterback Caleb Williams die Anspielstationen DJ Moore, Keenan Allen und Romo Dunze. Das ist, ich glaube, ein Szenario, da würde der Caleb Williams am liebsten gleich wieder auf die Bühne stürmen und seinen neuen Wide Receiver in die Arme nehmen. Die beiden haben heute bei einem Special Olympics Workout haben sie mit den jungen Menschen dort zusammen trainiert und haben sich sehr gut verstanden. Also vielleicht ahnen die beiden ja schon, was,
das wäre auf jeden Fall Gold,
was ihnen dort blüht.
Das wäre auf jeden Fall gut. Aber meinst du, wie realistisch ist es, wenn man schon DJ Moore und Keenan Allen hat?
Nein, das ist kein Luxuspick, denn deine Nummer 3 ist momentan noch Tyler Scott. Und der mag für die Special Teams ganz passabel sein. Das ist auch in Ordnung. Es gibt halt Receiving Cores, die einen Spieler wie Tyler Scott vielleicht sogar schon als 2 haben. Aber wenn du dich hier noch verstärken kannst und mit 3 Spielern set bist und du weißt auch nie, ob es noch zu Verletzungen kommt, weil momentan klingt das Receiving Core mit Moore und Keenan Allen natürlich sehr rosig, aber geht in Woche 1 ein Spieler down, dann sieht das ganz anders aus. Und dann sind die ersten Kritiker schon wieder da, dass die Bears zu wenig in ihrem Receiving Core getan haben. Man darf auch nicht vergessen, dass Keenan Allen jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Ergo muss man da sowieso in die Zukunft was reinstecken. Und wenn Romo Dunze noch da ist, werden sie das tun, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich hätte es tatsächlich auch für vernünftig. Oscar KC hat ja auch schon den Punkt angesprochen.
Ja.
Dunze und Caleb haben doch schon Liebesgeschichten auf Twitter bekundet. Also, wer weiß, ob es hier Vorabsprachen gibt. Aber wir gehen weiter zu den New York Jets. Lorenz.
Ja, die Jets sind all in mit Aaron Rodgers. Haben die O-Line jetzt nochmal verstärkt. Haben Tyron Smith geholt, sie haben Morgan Moses geholt von den Baltimore Ravens und John Simpson, ein Guard auch von den Ravens. Sie haben den Wide Receiver Core verbessert mit Mike Williams und es gibt noch einen Blue Chip Player auf dem Board und das ist Brock Bowers, der Tight End. Und auch wo Robert Saleh herkommt von den 49ers, sie haben einen ähnlichen Tight End da, der heißt George Kittle, der ein absoluter Difference Maker ist und deswegen denke ich, würden sich die Jets hier sehr freuen, wenn dieses Top-Talent ja, in ihre Hände fällt. Wie gesagt, für mich einer von 3 absoluten Blue-Chip-Spielern in diesem Draft, wo es mich sehr, sehr wundern würde, wenn die nicht zu Top-Spielern in der NFL werden. Brock Bowers ist einfach ein Baller, super athletisch, auch einer von denen, die seit ihrem Freshman-Jahr einfach top sind, im Prinzip ein Nummer 1 Receiver in der Offense sein können, obwohl er das bei den Jets jetzt mit Garrett Wilson gar nicht sein muss. Aber jetzt gibt es eben auch so langsam dann keine Entschuldigung mehr für die Jets. Also da muss jetzt wirklich dann Playoff-Push her mit Aaron Rodgers, mit diesen Waffen, die man hat, mit einem Spieler wie Brock Bowers, der sowohl im Passing-Game, aber auch im Run-Game seinen Impact haben wird. Wird mich, ja, ich, also wenn das wirklich so passiert, fände ich es auch für die Saison mega spannend und dann wird es auch mal sehr, sehr interessant, sich Jets-Spiele anzugucken.
Ich glaube, das ist wie ein gemachtes Nest für Brock Bowers, oder? Gerade wenn man merkt, wie es Titans noch ein bisschen brauchen. Also ich glaube, findet er einen besseren Spot als die New York Jets gerade? Wenige.
Es passt einfach auch mit dem Quarterback, mit Aaron Rodgers, mit der, ja, mit der Offense, die man sich jetzt da aufbaut. Also wie du schon sagst, er muss jetzt nicht Week 1 der absolute Topspieler sein, weil man eben auch noch andere Receiver, ich habe eben Mike Williams angesprochen, Garrett Wilson dann auch. Er kann sich da so ein bisschen reinfinden, aber dann auch, wenn der besagte Playoff-Push kommt, dann muss er natürlich auch voll da sein, aber ich glaube, dass Brock Bowers auch ein Titan von dem Kaliber ist, der das auch wirklich kann und der auch schon als Rookie abliefern kann.
Genau, da ist halt die wichtigste Frage, das sehe ich auch. Ein Team in einem Win-Now-Fenster nimmt normalerweise nicht den Tight End in Runde 1, aber Brock Bowers kann vielleicht dieser besondere Tight End sein, von dem du das bereits in Jahr 1 bekommen kannst, gerade weil wir es ja auch im letzten Jahr gesehen haben, dass da die Tight Ends auch sehr schnell Fuß gefasst haben in der Liga.
Kommen wir zu meinem Downtrade. Ja. In diesem Szenario sind ja die New England Patriots an 11 dran. Und ich bin jetzt die ganze Zeit am Schwanken. Nehme ich den Offensive Tackle mit Fashanu oder nehme ich tatsächlich J.J. McCarthy? Der Offensive Tackle ist natürlich unglaublich unsexy, aber ich halte eigentlich nichts davon. Also du musst, wenn du überzeugt bist von J.J. McCarthy, dann nimmst du ihn an 3. Weil du gehst du das Risiko nicht ein, deinen Franchise-Quarterback irgendwie zu verlieren. Es wäre also wieder so eine Mac-Jones-Lösung von wegen, ja, wenn er zu uns fällt, dann nehmen wir ihn. Und dass das nicht gut gegangen ist, hat man gesehen. Deswegen würde ich hier den unsexy Pick nehmen, so wie das Board gerade fällt, und einfach den Offensive Tackle nehmen, weil meine O-Line muss ich auf jeden Fall verstärken, weil Okorafor ist meiner Meinung nach ein guter Swing-Tackle, aber halt kein Starter. Und von daher ist es vielleicht nicht so spannend, einen Offensive Liner zu nehmen, aber ich halte es für die richtige Entscheidung.
Ja, ich denke, wir können direkt weitermachen, ne? Mir wird ja immer nachgesagt, ich bremse, das mache ich dann jetzt nicht. Denver ist an 12 dran, sitzt natürlich da, hat eigentlich nicht die Mittel, um hoch zu traden, braucht aber unbedingt den Quarterback, hat jetzt Zach Wilson mit einem Late-Round-Swap noch geholt. Dafür zahlen die Jets aber das Gehalt weiter. Also das sind ja Moves, die bringen Denver natürlich nicht weiter. Die sind aber auch gar nicht dafür vorgesehen. Es gibt zwei Optionen hier. Einmal hört man natürlich ganz oft, dass Bo Nix ein Quarterback ist, der sehr gut zu Sean Payton passen würde. Da hat sich Peyton Manning aber heute eingeschaltet und hat gesagt, vertut euch nicht, McCarthy, wenn er da ist. Denver hat seine Hausaufgaben bei dem Quarterback gemacht und feiert halt die Intangibles, wie viele Teams, richtig hart ab. Und jetzt ist er tatsächlich an 12 noch da. Wie gesagt, wenn nicht, kann Bo Nix auch eine Option sein. Und das ist, glaube ich, die einzige Stelle, wo Bo Nix in Runde 1 gehen würde, sage ich mal. Dann sogar relativ früh, aber JJ ist noch da. Und deswegen werden sie McCarthy holen.
Ja, warum nicht zwei Zach Wilsons, warum nicht einen Zach Wilson, wenn man zwei haben kann? Nein. Leute, die den Podcast hören, wissen, ich bin nicht der größte Freund von J.J. McCarthy. Glücklicherweise muss ich ihn jetzt auch nicht draften mit den Raiders an 13. Stelle, weil das sonst wahrscheinlich schon eine gute Überlegung oder ja, eine Überlegung wert gewesen wäre. Die Raiders brauchen aber Hilfe auf der O-Line und vor allem auf dem Right-Tackle-Spot. Da fällt gerade ein Top-Tackle, nämlich Talese Fuaga von der Oregon State. Und ich denke einfach, das ist ein Need. Das ist einer der Best Player available gerade. Talese Fuaga, ein sehr, sehr solider Tackle in Pass Protection, aber vor allem auch, was er im Run-Game macht, was er da für ein Tonesetter ist, die Physis, die er mitbringt, gefällt Teams sehr. Es ist ein super Tackle-Draft, aber man muss auch den Tackle in der ersten Runde nehmen. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, wir warten auf die zweite Runde, gerade Mitte zweite Runde, beispielsweise der Raiders, das ist riskant. Und wenn so ein Spieler wie Fuaga hier ist, macht es einfach Sinn, weil man braucht diesen Spieler. Das ist ein absoluter Need. und deswegen für mich ein logischer Pick.
Ja, also finde ich absolut richtig. Ich bin jetzt dran mit den New Orleans Saints und bei den Saints weiß man seit Jahren eigentlich nicht, wie schaffen die es eigentlich immer wieder so im Nichts, im Niemandsland ihren Kader zu halten. Und eine Sache, die ich mich auch seit Jahren frage, ist eigentlich, wie alt ist Cameron Jordan? Und da ich das immer noch nicht richtig beantworten kann, aber weiß, dass er sehr alt ist, würde ich hier jemanden holen, der ihn vielleicht zumindest ein bisschen entlastet, aber auch aufgrund dessen, wie hier dieses Board fällt, und würde an dieser Stelle aufgrund dessen, normalerweise würde ich jetzt auf O-Line gehen und sagen, okay, eigentlich brauchen sie da auch Unterstützung, aber wenn Dallas Turner an 14 fällt, würde ich ihn nehmen. Einfach, weil er für mich in dem System einfach passen würde.
Was sagen wir zum Scheme-Fit, Lorenz?
Ja, ich denke, Dallas Turner ist ein Spieler, der beides machen kann. Sowohl wie er bei Bama viel im Two-Point-Stance gespielt hat, hat aber auch die Physis, um als richtiger D-End in Three-Point-Stance runterzugehen. Glaube ich, grundsätzlich jemand, der, wir haben es ja auch im Podcast gesagt, der eigentlich in keiner Pass-Rush-Phase Schwächen hat, jetzt nirgendwo absolut dominant ist, aber eben einfach als ein guter und ein sehr guter NFL-Starter projected, der eben einem Team wie die Saints die Pass-Rush auch gegenüber von Cameron Jordan gebrauchen können, auch früh helfen kann. Und ich glaube, darum geht es den Saints. So richtig will man ja den Rebuild nicht zugeben, wie Storm schon gesagt hat, auch wenn man es dann irgendwann vielleicht mal machen muss. Aber Dallas Turner, jemand, der auch nochmal Potenzial hat, der sich auch nochmal verbessern kann, der schon sehr, sehr viel mitbringt. Ich hatte ja an 8. Stelle schon über ihn nachgedacht, deswegen denke ich an 14 auch einfach gute Value.
Yo, ich finde es gut, dass hier jetzt langsam der erste Edge-Defender geht, halte das aber auch ehrlich für realistischer, als was man manchmal liest. Also ich bin ja kein so großer Fan dieser Edge-Klasse und muss auch sagen, ich glaube Mitte der ersten Runde irgendwo in dem Bereich sehe ich die eher als da ganz vorne. Wie gesagt, Verse wäre so ein Spieler, den ich mir bei den Bears vorstellen kann, wenn halt die Tackles und Wide Receiver beide weg sind und dann kein Downtrade möglich ist, weil es halt auch ein Spieler, den ich dann lieber eher in diesem Bereich hier nehmen würde. Aber wahrscheinlich wirst du einen Downtrade nur hinkriegen, wenn die Wide Receiver und Offensive Tackle noch da sind. Also und dann werden die Bears halt selber zuschlagen. Ergo bleibt es dann nicht. Denn gerade die Colts an 15 sind so ein Team, wo ich mir das gut vorstellen kann, dass sie auf einen der Top 3 Wide Receiver schielen und was probieren. Das hat sich aber schon erledigt, weil Romo Dunze ist an 9, damit der dritte von denen weggegangen. Dann sind wir bei den Cornerbacks, weil die Colts wollten gerne Le'Veon Sneed traden. Hat nicht geklappt. Der ist aber in der Division geblieben. Also der spielt jetzt beim Gegner, denn die Colts wissen, genauso wie die Konkurrenz, für das, was die Texans letztes Jahr gespielt haben, brauchen sie Cornerbacks. Sie müssen einfach jetzt etwas bessere Secondaries diesen Quarterback und diesen Wide Receivern entgegenstellen. Und soweit ich weiß, ist Terrion Arnold ja nicht mehr auf dem Board. Und sie haben sich aber auch sehr mit Quinion Mitchell von Toledo beschäftigt. Und für mich ist das auch so ein Ballard-Pick. So ein bisschen, also wenn jemand halt in Runde 1 den Spieler von der kleineren Schule nimmt, dann ist Ballard wahrscheinlich schon mit dem, wie er Drafts angeht, eher bereit dazu, so einen Spieler zu nehmen, als, sag ich jetzt mal, die Baltimore Ravens, die ja bekannt dafür sind, Spieler von Bama und Georgia zu holen.
Dann machen wir das hier. An dieser Stelle wurde mir der nächste Trade gerade angekündigt. Wie ist denn hier das Paket?
Ja, ich hoffe, das klappt jetzt diesmal besser. Wie gesagt, die Grafik habe ich vorbereitet.
Die hast du nicht vorbereitet.
Doch, natürlich. Natürlich ist sie vorbereitet.
Kann jetzt mal jemand, ich habe jetzt schon auf die Kansas City Chiefs geklickt. Das klingt ja so, als wäre es hier vorbereitet. So.
Ja, das ist auch tatsächlich richtig. Und zwar haben wir uns überlegt, die Chiefs wollen auf den nächsten guten Wide Receiver vortraden oder zumindest war das mal ein Gedanke, ob sie das jetzt gleich auch umsetzen werden, wir werden dann sehen, nachdem sie hochgetradet haben. Und die Seahawks brauchen unbedingt Draftpicks. Die sind in den Top 3 Runden, sind sie doch sehr dünn besetzt und würden jetzt eben den 32, 64 und Second Rounder 2025 bekommen. Im Tausch für ihre 16, das wird wahrscheinlich nicht durchgehen, obwohl ich den witzigerweise in diesem System schon gemacht habe, den Trade, und der auch genauso funktioniert hat. Deswegen gibst du jetzt einfach mal bei den Chiefs noch ein bisschen mehr aus.
Nee, wir können es wahrscheinlich einfach drehen, oder?
Ja.
Das könnte auch sein.
Das hat ja eben auch geklappt. So, warte.
Ja.
Ja, ich gehe direkt mal in den Chiefs-Pick rein, weil ich es jetzt gerade eine interessante Situation finde. Während wir noch versuchen, das Ganze hier.
Mach das mal, solange Torben sich weiter probiert, ja. Genau.
Ich mache jetzt die Definition des Wahnsinns, indem ich jetzt einfach durchgehend das Gleiche probiere und erwarte, dass das jetzt hier anders läuft.
Das glaube ich nicht.
Vielleicht nicht machen, aber.
Leg doch einfach ein paar Picks mehr rein.
Dürft doch noch ein 2023er, 25. Ja, das
Was machen die Chiefs, Lorenz, wenn sie jetzt hochgetradet haben?
Es ist natürlich eine sehr interessante Situation, weil für mich sind hier gerade noch zwei Spieler auf dem Board, die interessant sind. Einmal ist es Tackle Amarius Mims von Georgia, ein super talentierter Spieler, der alles mitbringt, physisch einfach auch überragend ist. Ein Right Tackle, auch glaube ich was die Chiefs brauchen. Pass Protection war einmal ein Problem, aber eben auch Pass Protection war ein Problem, aber eben auch die Receiver. Jetzt haben sie mit Hollywood Brown einen Speed Receiver nachgelegt und haben natürlich mit Rushy Rice gerade Probleme, aber es gibt ja noch einen sehr talentierten Receiver auf dem Board, und das ist Brian Thomas Jr. von der LSU, der, ja, ich will jetzt nicht sagen Character Concerns hat, aber es gibt schon so ein paar Fragezeichen einfach über seine Einstellung. In den letzten Jahren die Chiefs waren immer bekannt dafür, dass sie darauf auch mal gamblen, dass sie so einen Spieler, der dieses Talent mitbringt, auch nehmen. Und im Endeffekt ist Brian Thomas ein 6'3" Receiver, der ein 40-Yard-Dash in 4,3 und ein paar zerquetschten Sekunden läuft. Und dieses vertikale Talent kann man natürlich mit einem Quarterback wie Patrick Mahomes perfekt ausnutzen. Ich glaube, Amarius Mims wäre auch ein guter Pick. Beide helfen den Chiefs. Aber ich glaube, der Need auf Wide Receiver ist einfach noch mal größer. Man braucht da wirklich diesen Big Play Spieler, und der ist auch Hollywood Brown einfach nicht konstant. Hollywood Brown ist eine gute Nummer 2, und jetzt müssen die Chiefs hoffen, dass sie eben Brian Thomas in diesem absoluten Alpha Receiver, dass sie dieses Potenzial aus ihm rausziehen können.
Fände ich eine spannende Geschichte, weil wir haben gesehen, wie stark Patrick Mahomes ohne Elite-Receiver ist. Und wenn er jetzt einen First-Rounder mit Brian Thomas und Hollywood Brown dazu kriegt, kann das nur schlecht für die Liga sein eigentlich. Und ich würde sagen, Philipp spielt gerade noch mit seinem Mikro. Hört man dich wieder? Hallo, hallo, hallo?
Ja, jetzt bin ich wieder da. So, die Jaguars sind dran. Und jetzt ist eben genau das mit dem Hochtraden vorgefallen, was die Jaguars natürlich nicht wollen, denn sie haben mit Ridley einen weiteren Wide Receiver verloren für Trevor Lawrence. Und wenn man ehrlich ist, so ein mutiger Uptrade, wer würde den Jaguars halt auch ganz gut stehen, damit sie Lawrence endlich mal das an die Hand geben, was zum Beispiel die Cardinals mit Marvin Harrison jetzt tun. Ne? Das passiert nicht. Und Jacksonville, ja, ist dann wieder so ein bisschen so zwischen Baum und Borke. Ne? Du willst eigentlich, dass sie mehr tun, sind aber jetzt eben dadurch, dass die Chiefs sie gerusht haben, sind sie jetzt eben nicht mehr in der Lage und gehen dann jetzt, weil auch die beiden Cornerbacks, Terrion Arnold und Quinion Mitchell, beide weg sind, gehen sie jetzt mit Byron Murphy, Defensive Tackle.
Sag noch ein bisschen was über ihn. Warum er?
Warum Byron Murphy? Ja, weil es schon ein besonderer Defensive Tackle ist in dieser Klasse. Der Spieler, für den ich am ehesten einen First-Rounder hergeben würde. Auch in einer relativ dünnen Klasse, das muss man auch sagen. Die Jaguars haben dort einen Need, die haben dort eine Baustelle. Ansonsten sind sie ja in der Front 7 ganz ordentlich aufgestellt und können da defensiv, haben sie auch einfach ein bisschen zu viel zugelassen in den letzten Jahren. Und ich denke, der ja quasi Schlüsselspieler der Defense der Texas Longhorns, der beweglich ist, schnell mit dem ersten Schritt ist, der eben mit dem Pass-Rush, mit dem Bull-Rush halt auch kommen kann und eben nicht einfach nur irgendwie die Run-Games zumacht, der ist hier an der richtigen Stelle.
Okay. Ist auch, glaube ich, was man in den letzten Tagen jetzt immer mehr hört, dass Byron Murphy vielleicht doch höher gedraftet werden wird, als wir das alle bis vor ein paar Tagen noch erwartet hatten. Wir hatten ihn ja so in der ersten Runde immer gesehen und jetzt sehe ich ihn immer wieder so in der Region 15 bis 20. Von daher denke ich auch realistisch. Ja, die Bengals sind wieder dran oder sind zum ersten Mal dran. Letztes Jahr ja Verletzungspech von Joe Burrow. Ist jetzt die Frage, man hat Trent Brown von den Patriots geholt als Right Tackle. Das wäre natürlich noch eine interessante Option auf dem Board hier. Eine super Tackle-Klasse. Eine Marius Mims sitzt hier noch und lächelt die Bengals so ein bisschen an. Ich glaube aber, der Need auf Cornerback ist einfach extrem hoch. Und da gibt es für mich jetzt noch zwei Kandidaten. Das ist einmal Nate Wiggins, aber dann eben auch Cooper DeJean. Und für mich ist Cooper DeJean einfach dieser Big-Play-Cornerback, Simulator als Safety für mich ganz klar ein Corner, der mit seinen Ballskills, mit seiner Athletik eben genau das bringt, was die Bengals defensiv auch brauchen, eine Playmaking-Ability. Wie gesagt, Cooper DeJean, super Athlet, hat diese typischen Iowa-Instinkte. Wenn man ein bisschen eine Lücke in ihn rein prognostizieren will, dann ist das so ein bisschen, dass er an den Hüften nicht so ganz so beweglich ist wie die anderen Top-Cornerbacks. Ich glaube aber, also wir hatten es ja im Podcast auch, ist mein Cornerback Nummer 1. Und ich glaube, er wird, die Bengals brauchen diesen Spieler einfach, um weiterhin Playoff-Contender zu sein. Und Cooper DeJean hat das Zeug dazu, Nummer 1 Corner in der NFL zu werden, hier an 18. Ist das, glaube ich, dann auch sehr gute Value für die Bengals.
Ich glaube auch tatsächlich, wenn Seattle an 16 nicht den Downtrade macht, dann ist das ein Spieler, der da sogar schon weg sein kann. Also der auch in diese Defense wunderbar reinpasst. Und jetzt in diesem Bereich 16 bis 18, DeJean, halte ich für sehr realistisch tatsächlich.
Ja, also auf jeden Fall, würde auf jeden Fall, glaube ich, zu den Bengals passen. Ich mache mal weiter mit den LA Rams. Die LA Rams freuen sich, glaube ich, gerade, wie dieses Board gefallen ist, weil es gibt hier ein Retirement, was auf jeden Fall in irgendeiner Form Franchise verändert ist. Und ich gehe mal davon aus, also auch wenn man Kobe Turner hat, will man irgendwie diese D-Line noch weiter unterstützen. Und hier ist jemand, den viele als den talentiertesten Edge-Rusher dieser ganzen Klasse sehen. Und manche sagen sogar, der Einzige mit einem wirklichen First-Round-Talent, das ist Laia Tulatu von UCLA. Und den würde ich an dieser Stelle nehmen. Wenn er mit 19 noch da ist, lassen sich die Rams ihn, glaube ich, nicht entgehen. Ansonsten würde ich mit den Rams tatsächlich einen Offensive Tackle nehmen. Weil ich auch das da sage, das könnte sehr gut passen.
Ja, wir haben bei Latu haben wir die Vorverletzung, die wir auch ein paar Mal schon besprochen haben, auch in rotes Licht, grünes Licht zuletzt. Ne? Ich würde jetzt einfach mal gerne die Frage in den Raum stellen, weil Stafford ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und ich habe ja gesagt, Bo Nix, wenn er irgendwo hingeht in der ersten Runde, dann eigentlich nur bei den Broncos. Aber wenn der jetzt an 19 noch da ist, ist das für die Rams eine Option? Seht ihr das?
Nein. Also nicht Bo Nix. Also ich sage mal, er passt für mich vom Spielertypen nicht so, dass ich ihn als Stafford-Ersatz einbauen würde. Super, also Bo Nix ist für mich jemand, der relativ früh startet, aber dessen Ceiling auch nicht so hoch ist. Und nicht der Typ, den ich erstmal 2 Jahre auf der Bank parke, damit er sich weiterentwickeln kann.
Ich denke auch, dass die Rams eher ein bisschen im Rebuild-Mode sind. Ich glaube, Bo Nix wäre für ein Team, was gut aufgestellt ist und halt noch einen Quarterback braucht, super geeignet, weil genau das, was Torben sagt, ich finde, dass er sehr pro-ready ist, dass er mit seiner Passgenauigkeit, mit seiner Spielintelligenz sehr, sehr viel mitbringt. Ob er dann wirklich das Potenzial hat, einer der Top-QBs zu werden wie Matt Stafford, glaube ich nicht. Und deswegen auch hier ist glaube ich, guckt man bei den Rams einfach ein bisschen mehr Long-Term, weil man auch in einer starken oder einer recht starken Division spielt. Mit Matt Stafford natürlich, mit Sean McVay natürlich einen Head-Coach hat, der sich jetzt wahrscheinlich keinen langen Rebuild antun möchte. Und ich glaube, dass Bo Nix auch schon ins System passen würde, aber eben wegen dem fehlenden Top-Potenzial vielleicht hier auch eher kein Kandidat ist.
Kommen wir zu den Steelers, Philipp. Du bist schon wieder dran.
Ich bin schon wieder dran, genau. Die Steelers, die Steelers sind dran und wissen, dass sie auf jeden Fall noch was für die Offensive Line tun müssen. Sie brauchen auch einen Wide Receiver, aber ich glaube, aufgrund der Erfahrungen, die dieses Regime, was ja auch schon lange so da ist, in den letzten 20 Jahren immer wieder damit gemacht hat, dass sie auch später noch richtig gute Wide Receiver finden, vertrauen die in dieser wirklich tiefen, tiefen Klasse einfach darauf und werden ihren First-Rounder nicht für einen Wide-Receiver verramschen, weil das eine Position ist, wo sie selber das Gefühl haben, dass sie da auch ganz gut noch Spieler später finden. Wenn die Offensive Tackle, die zu den Steelers passen, nicht mehr da sind, kann hier sicherlich auch Graham Barton bereits als Center ein Name sein. Aber ich denke, mit Amarius Mims, den Lorenz jetzt auch schon zweimal genannt hat und der hier halt immer noch da ist, müssen sie jetzt einfach gehen. Broderick Jones, der ist bereits im Kader. Das sind dann die beiden Georgia Tackles. Mims hat jetzt ein Jahr auf Right Tackle gestartet. Ihm fehlt sicherlich auch noch die Erfahrung, auch so ein bisschen das, was man Broderick Jones halt auch nachgesagt hat, dass er halt noch Spielzeit braucht, aber viel, viel Athletik mitbringt. Und sie haben jetzt gesehen, was sie aus Jones in einem Jahr rausgeholt haben und können damit auch eine gute Prognose darauf anstellen, so was mit Mims möglich ist, der dann sehr wahrscheinlich aber eher auf Right Tackle starten wird und Jones rüber auf die linke Seite geht.
Kommen wir zu den Miami Dolphins. Lorenz.
Ja, die Miami Dolphins freuen sich über den fehlenden Tackle Run oder Offensive Line Run, den wir hier haben. Gut, jetzt ist Mims vom Board, jetzt wird es so langsam ein bisschen dünner. Aber die Dolphins haben seit Jahren Probleme auf der O-Line. Man hat sich da jetzt ein bisschen verbessert. Vor allem eben mit Teron Armstead, aber ich glaube, es gibt trotzdem noch, sei es die Center-Position, die Right-Tackle-Position, einen der Guards, wo man sich auf jeden Fall noch verbessern kann, um dann auch wieder Tua zu helfen, um dieser ganzen Offense zu helfen, auch dieses Speed-Receiver downfield zu bekommen. Und Troy Fountainow ist noch auf dem Board und das ist ein absolut, der ist sehr, sehr flexibel einsetzbar. Ob man den jetzt auf Right, ob der jetzt auf Right-Tackle die beste Option ist, kann sein. Ich sehe ihn persönlich am ehesten auf Guard, aber er kann natürlich auch Tackle spielen. Ich kann mir aber vorstellen, dass er Center spielen kann mit seiner Athletik und mit den Dingen, die er da mitbringt. Weiß natürlich nicht, wie gut er snappt, aber das kann man in der NFL auch noch dran arbeiten. Also sie haben so viel Zeit mit den Spielern, das sollte hinzukriegen sein. Und ja, das ist ein Spieler, der, glaube ich, im echten Draft auch noch ein paar Picks höher gehen kann als hier. Von daher freuen sich die Dolphins sehr darüber, hier ein bisschen mehr Beef an der O-Line zu haben und diese eh schon explosive Offense noch ein bisschen noch sehr boosten zu können. Ich glaube, wie gesagt, Offensive Tackle ist sehr, sehr stark. Sollte es diesen Run nicht so krass geben, so wie es jetzt bei uns ist, dann ist natürlich ein Troy Fabner an 21 eine super Option.
Ja, aber wir sind ja immer noch in den Top 22 und Tom, magst du vielleicht einmal, ja, ich habe zwar meinen Pick, glaube ich, schon stehen, aber ich mache jetzt ungern was Doppeltes sagen. Wollen wir vielleicht noch einmal so ein bisschen von oben nach unten durchscrollen, gerade vielleicht auch für den einen oder anderen, der noch später dazugekommen ist.
Können wir gerne machen. Also unser Mock-Draft startet mit Caleb Williams zu den Chicago Bears, geht weiter zu den Washington Commanders mit Jaden Daniels, dann picken die Minnesota Vikings, die für den 11. und den 23. Pick in diesem Jahr und Jordan Addison mit den New England Patriots getradet haben. Dann kommt Marvin Harrison Jr. zu den Arizona Cardinals. Joe Alt geht zu den Los Angeles Chargers. Malik Nabers geht zu den New York Giants. J.C. Latham geht zu den Tennessee Titans. Terrion Arnold geht zu den Atlanta Falcons. Rome Odunze geht zu den Chicago Bears. An Nummer 10 geht Brock Bowers zu den New York Jets. Die New England Patriots holen sich Fashanu. Die Denver Broncos holen sich J.J. McCarthy. Die Las Vegas Raiders holen sich Talese Fuaga, die New Orleans Saints, Dallas Turner, die Indianapolis Colts, Quinion Mitchell, die Kansas City Chiefs traden an dieser Stelle mit den Seattle Seahawks für tiefere Picks. Also wie viel hattest du gesagt? Also wir haben hier im Trade dann mehr gemacht, damit es angenommen wird. Aber was war realistisch deiner Meinung nach?
Wir hatten den First Rounder, den 32, den Second Rounder, den 64. Ja. Und den nächstjährigen Second Rounder.
So, die Jacksonville Jaguars holen sich Byron Murphy, den zweiten. Die Cincinnati Bengals holen sich Cooper DeJean. Die Los Angeles Rams holen sich Laia Tulatu. Die Pittsburgh Steelers holen sich Amarius Mims. Und die Miami Dolphins holen sich Troy Fautanu. Wen holen sich jetzt die Philadelphia Eagles an 22,
Philipp? Ja, das ist tatsächlich die große Frage, denn für sie ist das Board nicht so gefallen. Sind am Ende eben doch noch die Offensive Liner weggegangen. Also ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, wenn so ein Spieler wie Talis Fuaga jetzt noch da wäre, dass der halt als Spieler hinter Lane Johnson aufgebaut werden kann, dass man den in Runde 1 holt, weil ja, ich glaube, in Philly sind sie sich schon bewusst, dass er nicht mehr allzu lange spielen wird. Aber das geht ja nicht mehr. Und ja, wenn wir dann natürlich weiter gucken, haben wir hier natürlich noch ein paar Edge-Defender und so, ne? Da würde auch was gehen. Ich denke aber tatsächlich, weil das auch zu Philly passen würde, denn wir haben, wie viele Spieler sind in den letzten Jahren in den ersten beiden Runden von Georgia nach Philadelphia gegangen? Und er ist vielleicht ein Spieler, der nicht unbedingt gerade in Runde 1 immer wieder genannt wird, aber der da rein sneaken könnte. Und das ist Kamari Lassiter, der Cornerback von Georgia. Ja, weil Philly seine Spieler von Georgia mag und weil Lassiter ein Spieler ist, glaube ich, der dort eben auch ganz gut in der Defense funktionieren kann. Und deswegen, also ich wüsste nicht, dass der schon gezogen ist.
Wie tief haben sie ihn hier? Sagt dann einfach, 70, da, hier ja, haben wir.
Ja, das ist aber sehr tief, Lorenz, oder? Dass der hier an 74 ist, finde ich schon krass.
Ich habe ihn am dritten Tag, von daher muss
ja, ist gut.
Noch tiefer gehen.
Ja, ist gut. Ich sag euch, Lassiter wird in den ersten 50 Picks gehen. Und ja, warum nicht
in Runde 1? Ich rieche hier eine Wette.
Ja, bin ich dabei.
Gerne.
So, Philipp, was setzt du ein?
Was soll ich denn einsetzen? Worüber haben wir letztes Mal gewettet?
Mit mir wettest du nie. Wie wär's mit Monster Energy?
Ich trinke kein Energy.
Wettest du für eine Kiste Bier oder...
Du gewinnst ja auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, Lorenz und ich können auch um eine Kiste Bier wetten. Das ist kein Problem.
Also Kiste Bier zwischen Lorenz und Philipp Forstner. Was für eine Marke an dieser Stelle?
Ein gängiges, vernünftiges Bier. Aber man darf auch kreativ werden. Aber dann darf es keine billige Plörre sein. Oder, Lorenz?
Ja, also von mir kriegst du ein regionales Licher und was würde ich von dir kriegen?
Vielleicht eine Kiste Olds aus Oldenburg.
Kenne ich nicht, wäre ich dabei.
Klingt aber nach Plörre, muss ich sagen.
Hey, Leute. Vorsicht.
So, ja, wir haben hier von Oscar KC nochmal, Newton wäre so nice als Cork-Replacements für die Eagles. Was sagt ihr dazu?
Im Prinzip hast du da ein paar Spieler, ne?
So, das ist nämlich auch das Argument von Tim G. Die sagen nämlich, sie haben genügend Fleisch in der Mitte.
Ich glaube, also, der halbe GFFL-Draft guckt hier gerade zu, wenn ich mir die Namen so durchlese. Finde ich super, Jungs, dass ihr da seid.
Jetzt, so, jetzt habe ich gerade die Wette schon abgeschlossen und dann steht im Chat Allspeck.
So, an dieser Stelle übernehme ich mal für die New England Patriots und der 23, hier muss ich tatsächlich sagen, dass auch mal, sozusagen der Draft für die Patriots in dem Fall nicht optimal gefallen ist, weil wenn Jared Verse jetzt hier noch da wäre an 15, dann würde ich ihn wahrscheinlich nehmen, auch wenn ich die ganze Zeit sage, dass die Patriots unbedingt einen Ex-Receiver brauchen. Aber ich halte ihn tatsächlich jetzt in Verbindung mit Matt Judon und so weiter oder mit Johnny Newton. Das wären so die beiden, wo ich sagen würde, die könnte man jetzt nehmen. Ich möchte aber einen Ex-Receiver. Und ich weiß, dass ihr beiden davon nicht überzeugt seid, aber ich finde ja Adonai Mitchell unglaublich gut. Aber warum ist er gefallen in sämtlichen Mock-Drafts und in der Bewertung der Mannschaften? Weil spielerisch, ich finde ihn super stark, ehrlich gesagt.
Ja, spielerisch ist auch nicht das Problem bei Adonai Mitchell. Ich finde ihn auch überragend. Auch jemand, der schon ja, seine ganzen 3 Jahre im College eigentlich überragend war, mal wieder Big Plays gemacht hat. Bringt die Size und den Speed mit. Ist ein guter Route-Runner. Contested Catch ist er super. Für mich, was das reine Talent angeht, einen absoluten First-Rounder. Es gibt halt Fragen um Adonai Mitchells, ja, er ist halt ein sogenannter High-Maintenance-Spieler. Das heißt, Team wird extra Ressourcen für ihn abstellen müssen, um ihn ja im richtigen Mindset zu halten, um ihn auf der Bahn zu halten, um als Profi in der NFL zu fungieren. Das hat man ja jetzt auch schon öfter gehört. Und ja, aber wenn ein Team das tut, kann man natürlich schon diesen Nummer 1 Ex-Receiver vom Talent her bekommen. wäre natürlich für die Patriots spannend, weil das nicht so richtig der alte Patriots-Way wäre, glaube ich. Obwohl man da ja auch für Top-Spieler durchaus das mal in Kauf genommen hat. Aber wäre durchaus was, wo die Patriots einen neuen Weg einschlagen, besonders was halt Rookies angeht.
Ich sag mal, das Talent-Level, also mich überzeugt hier an dieser Stelle das Talent und ich sage, man hat so wenig Talent und man hat jetzt zwei Picks in der ersten Runde, da kann der zweite Pick auch ein Risikopick sein, einfach weil ich glaube, dass wir hier vielleicht einen neuen Nummer 1 Receiver haben.
Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, das darf man nicht vergessen. Wenn du bereits in Runde 1 einen sicheren Pick gemacht hast, dann darf der zweite tatsächlich riskanter sein. Das haben wir auch schon oft gesehen. Das ist tatsächlich eine logische Schlussfolgerung an der Stelle. Gerade bei dem Talent, was Mitchell mitbringt. Ja.
Kommen wir zu den Dallas Cowboys.
Philipp. Ja. Dallas geht Offensive Line. Running Back kommt erst an Tag 2. Ich glaube, Jonathan Brooks aufgrund der Vorverletzung und nur das eine Jahr wirklich als Starter gespielt, ist dann doch ein bisschen zu mutig, sogar für Dallas. Dallas ist aber in den letzten Jahren gut damit gefahren, auch Interior mal was in die Offensive Line zu investieren früh, und macht es halt wieder. Und jetzt ist Graham Barton eben der Center von der Duke, beziehungsweise der dort ja eben noch Left Tackle gespielt hat. Aber auch da haben die Cowboys Erfahrung mit, dass sie Spieler draften und auf anderen Rollen einsetzen, als was sie halt am College gespielt haben. Also für sie ist es, glaube ich, ein komfortabler Pick, während sich andere Teams vielleicht davor scheuen. Ich sage mal halt, die Bears haben Whitehair damals, der noch am College spielte, er noch Tackle. Dann haben sie ihn als Center probiert, als Guard, immer mal wieder hin und her geswitcht. Im Endeffekt hat er lange für die Bears gespielt, aber nie wirklich, wirklich geliefert. Ich glaube, die werden da eher nicht so Lust drauf haben und einen Left Tackle, einen Starting Left Tackle vom College holen und den direkt auf Center wieder schulen, nachdem Whitehair jetzt gerade weg ist. Da ist es einmal an der Stelle da. Ja, Michael Penix zu den Cowboys, Dex Contract, ja, sehe ich auch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Dallas darf erst ab der zweiten Runde auf die Backup-Quarterbacks ziehen. Ich meine, holst du jetzt Penix in dem Contract hier von Dak Prescott, was meinst du, was da los ist in Dallas? Da knallt es aber richtig. Ich glaube, das möchtest du nicht haben. Wenn du später so einen holst, okay, dann kannst du mal gucken, was damit geht, aber das wäre schon sehr mutig von Dallas. Lorenz wollte, glaube ich, was sagen.
First-Round-Quarterback an der Stelle wäre ein Stück weit ein Bekenntnis dazu, dass man jetzt anfängt, ein Rebuild einzuleiten bei den Cowboys, glaube ich. Das würde mich auch sehr überraschen. Ich glaube, dafür sind sie einfach noch zu gut aufgestellt, um das jetzt schon zu triggern. Deswegen denke ich auch, dass Barton hier ein realistischer Pick ist. Ich bin jetzt an 25 mit dem Green Bay Packers dran und habe ganz, ganz viele Optionen. Die Packers, das steht da oben, brauchen einen Linebacker. Da ist für mich der beste Junior Colson aus Michigan, mache ich aber nicht. Ich glaube, die Packers könnten auch einen Left Tackle gebrauchen. Da haben wir jetzt gerade noch Tyler Guyton auf dem Board. Oder sonst einfach sagen, hey, wir draften den Best Player Available. Und Jared Verse ist einfach noch auf dem Board. Und die Packers haben das schon oft gemacht, dass sie einfach nicht so auf Need gehen. Ja, Jared Verse von der Florida State, für mich jemand, der an 25 einfach überragende Value wäre. Torben, du musst auf Defense gehen, du bist auf Offense.
Ja, das. Ich bin auf Offense, perfekt. Ja. Ich habe gedacht, ich bin auf All.
Nee, genau. Da Jared Verse sitzt er nämlich noch an 15 der Stelle in einem Simulator. In dem Fall, wenn er wirklich so weit fällt, dann ist es einfach so ein bisschen der Packer-Way, auch weil man letztes Jahr auch schon einen Edge-Defender genommen hat. Fans werden die Augen rollen, aber die Packers bleiben sich da oft treu. Jetzt nicht brutal auf das Need zu gehen. Ich glaube, so ein Pass-Rusher, der auch einfach nochmal ein ähnliches Skillset mitbringt wie Rashan Gary, der, wenn er ja auf dem Feld ist, überragend ist für die Packers, das wird ihnen sehr helfen. Und ja, dann ist man auch wirklich, was die Position angeht, was den Pass-Rush angeht, über Jahre super aufgestellt. Also ich weiß nicht, welches andere Team dann diese Tiefe hätte. Und ja, Best Player Available für die Packers, Jared Verse von der Florida State.
Ja, kommen wir zu den Tampa Bay Buccaneers, wo ich sagen will, Johnny Newton lacht mich hier an dieser Stelle total an. Aber bei den, wenn ich Vita Vea habe, wenn ich Kenzie habe, dann nehme ich den, glaube ich, nicht.
Der Luxuspick, ne?
Wäre ein Luxus-Pick. Aber ich habe sozusagen, ich weiß ja gar nicht, wo die Buccaneers wirklich stehen, aber ich will ja eigentlich zumindest, dass Baker Mayfield nicht die ganze Zeit vor der ganzen Welt weglaufen will. Und es gibt einen Spieler, der mir richtig gut gefällt, und das ist Jackson Powers Johnson. Und den finde ich vom Talent her nämlich eigentlich total gut, aber so früh draftet man meistens dann doch Interior Linemen nicht. Aber für ihn würde ich einen späten Erstrunder, First Rounder auf jeden Fall ausgeben und ihn an dieser Stelle einfach nehmen.
Er hat nicht in die Folge reingehört, oder, Lorenz?
Nee, das war ja tatsächlich einer unserer Predictions, dass Jackson Powers Johnson aufgrund von Verletzungssorgen, die man da hat, vielleicht nicht in der ersten Runde gezogen wird. Vom Talent her finde ich ihn auch top.
Ich gehe hier nur auf Talent.
Ja. Ja, vom Talent her ist er da. Vielleicht wird sich ein Team dann halt in der zweiten Runde ins Fäustchen lachen, diesen Top-Spielern Plug-and-Play-Starter auf Center zu bekommen, wenn es hier die Buccaneers tun. Ich habe ihn ja mal mit Creed Humphrey verglichen.
Das wäre tatsächlich jetzt mein Argument gewesen. Ich meine, bei Creed Humphrey hat man genau das Gleiche gesagt. Der ist aus der ersten Runde gefallen und jetzt freuen sich die Chiefs, dass sie so einen Center haben. Und an dieser Stelle glaube ich, das passiert nicht ein zweites Mal. Und in Florida haben sie gute Ärzte. So.
Ja, und sie haben auf jeden Fall einen Need da, ne? Das hat man letztes Jahr auch deutlich gesehen. Also auf Center muss was passieren. Ihr Starting Center, der ja eigentlich schon im Ruhestand sein wollte, ist dann nochmal zurückgekehrt, hat sich sofort verletzt. Dann war die Baustelle erst recht da. Deswegen, also dass sie da hingehen, glaube ich auch. Vielleicht fühlen sie sich mit Zach Frazier dann eben sicherer und nehmen dann lieber ihn an 26. Das halte ich mittlerweile für realistischer, dass er eher in der ersten Runde in die erste Runde rutscht, als dass Jackson Powers Johnson da noch ist. Aber du hast ja gesagt, hier geht es nach Talent und in Florida gibt es gute Ärzte. Also, why not?
Arizona Cardinals, Philipp.
Ja, die haben bereits Marvin Harrison. Und dieser Platz hier zeigt eigentlich, warum die Cardinals sowas wie, wenn die Vikings jetzt an 3 nicht diesen Deal gemacht hätten, lesen wir ja öfter, aber mit den Cardinals machen sie den. Ne? Warum zum Henker sollen die Cardinals das machen? Die sind eher an 27 dran und an 35 nochmal. Also wenn wir in die zweite Runde quasi rüberblättern, sind die gleich nochmal wieder dran. 3 Picks in den Top 35, die werden nicht von 4 an 11 zurückgehen. Die machen den Deal vielleicht mit dem Team in den Top 10, vielleicht mit den Giants, die an 6 dran sind. Aber ich glaube nicht mit einem Team, was außerhalb der besten 10 draftet. Denn sie brauchen Blue-Chip-Player. Klar, die sind an 27 weg. Da brauchst du nicht mehr drüber nachdenken. Wofür die Cardinals aber eigentlich schon immer gestanden haben, ist so eine sehr leichte Secondary. Und da passt Nate Wiggins einfach rein. Free Safety Buddha Baker war damals auch zu klein, zu schmal auf den Hüften, spielt er aber jetzt echt schon lange. Klar, sie haben den GM gewechselt, so einfach kann man sich das jetzt auch nicht machen. Ja, aber eine Philosophie und die Spieler sind ja auch da geblieben. Sean Murphy Bunting ist jetzt noch mit dabei. Das passt schon. Das ist schon eine sehr interessante Secondary und jetzt hast du praktisch auf beiden Seiten den Ball des Balls für den Pass und gegen den Pass erstmal was getan. Und kannst jetzt halt mal in 35 gucken, was noch da ist. Ne? Weil wenn wir jetzt gerade mal nach rechts gucken, da sind ja schon noch ein paar Namen, die einem dann auch noch Anfang der zweiten Runde ganz gut stehen würden.
Ja, bei den Buffalo Bills habe ich mir Folgendes aufgeschrieben. Cornerback, O-Line und mit 4 dicken Ausrufezeichen dahinter Wide Receiver. Und es gibt sowohl auf Cornerback als auch auf O-Line noch interessante Optionen, aber ich glaube, die Bills brauchen wirklich einen Wide Receiver. Und für mich ist hier der nächste, der logische Pick ist Ladd McConkey von Georgia, auch weil er mit seinem Route Running und seinem Speed Downfield so viel mitbringt, was Stephon Diggs in dieser Offense so gut gemacht hat. Ich sage jetzt nicht, dass er am ersten Tag direkt denselben Impact wie Prime Stephon Diggs haben wird, das kann man natürlich vom 28. Pick nicht direkt erwarten, aber mit Josh Allens gutem Arm kann man so einem Spieler, der eben eigentlich auf allen 3 Leveln gewinnen kann, aber eben auch deep, eben viel mit seinem Route Running, den Ball auf jeden Fall in explosiven Situationen geben. Ich glaube einfach, Ladd McConkey ist so eine sichere und solide Bank. Und das brauchen die Bills einfach als Contender. Sie haben wirklich diesen riesen Need auf Wide Receiver. Und Ladd McConkey hat das Zeug dazu, sich als Top-Receiver in dieser Offense, was klar, da sind jetzt gerade nicht so viele, die ihm da als Konkurrenz im Weg stehen, aber sich da relativ früh als super Option für diesen Superstar-Quarterback zu entwickeln, so ein bisschen wie das Rashee Rice letztes Jahr bei den Chiefs gemacht hat. Und ich glaube, das wird den Bills hier einfach am meisten helfen, obwohl sie natürlich noch andere Needs haben. Da werden sie dann mit den weiteren Picks drauf gehen. Aber ich denke, Ladd McConkey, Wide Receiver, ist einfach so ein Riesen-Need, dass sie da jetzt den Call machen müssen.
Kann ich absolut nachvollziehen, muss ich tatsächlich sagen. Jetzt habe ich den Pick der Detroit Lions. Und die Detroit Lions sind eigentlich ein Team, wo ich sage, also ich bin ja immer noch von Jared Goff nicht überzeugt, dass er dich irgendwann zum Super Bowl bringt. Aber an dieser Stelle holen die keinen Quarterback, der dir das mehr garantiert. Dann wäre ja eigentlich Guyton noch da, der mir zwar gefällt, aber ich sag mal, wenn die Lions einen Need nicht haben, dann ist es O-Line. Ich schwanke so ein bisschen und vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Xavier Worthy als Right Receiver, als weitere Option, als Receiver, um diese Offense noch schlagfertiger zu machen, oder als Unterstützung für Aiden Hutchinson holen sie nicht nur DJ Reader in der Free Agency, sondern auch Johnny Newton von Illinois.
Darf ich?
Ja.
Also letztes Jahr war Defensive Tackle ein Riesen-Need für die Lions und ich glaube, das ist es immer noch. Deswegen halte ich Johnny Newton hier für einen sehr sinnvollen Pick. Man hat zwar DJ Reader geholt, aber letztes Jahr hat man dann noch Western Kentucky Defensive Line, ich vergesse gerade den Namen, ein bisschen höher gepickt, als man ihn überhaupt gegradet hatte in der dritten Runde, weil das einfach so ein Riesen-Need war. Und ich glaube, die Lions auch einfach ein Team sind, was upfront und mit Beef bauen will. Johnny Newton jetzt nicht der allerphysischste Defensive Tackle, aber einfach was er im Pass Rush mit seiner Explosivität mitbringt. Kann mir gut vorstellen, dass die Lions dann hier diese Position nochmal nachlegen.
Ja, ich glaube das tatsächlich auch. Der passt da einfach sehr gut hin. Die brauchen so einen und das ist das kannst du auf jeden Fall an der Stelle. Die Lions haben auch kein Problem damit, einen Defensive Tackle von einem Edge zu nehmen in Runde 1. Die haben Running Back, Linebacker letztes Jahr gedraftet, Runde 1, und haben die wichtigeren Rollen teilweise auch erst später besetzt. Also das ist kein Problem. Und es kommt ja wahrscheinlich noch einer mit dazu, so in die D-Line. Denn ich sag mal so, Julius Welschow ist wahrscheinlich als Undrafted Free Agent, geht er in die Camps. Und wer gerade in der Wohnung oder vielmehr im Haus von Hutchinson, weil er ein ziemlich guter Kumpel von ihm ist, nächtigt während des Drafts und darauf wartet, dass das Telefon klingelt, der würde wahrscheinlich, wenn er sich nach dem Draft das Team aussuchen kann, und ich könnte mir vorstellen, dass die Lions mit dem, was Hutchinson denen vielleicht auch flüstert, sagen, den laden wir mal zum Camp ein, dass Julius Welschow dann auch sagen wird, den Sommer verbringe ich in Detroit. Also ich würde das jetzt einfach mal zementieren und sagen, wenn Welschow nicht gedraftet wird, dann verbringt er diesen Sommer in Detroit. Beziehungsweise da, wo die Lions dann das Training Camp machen, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Jetzt sind die Ravens dran an 30. Ich bin wieder dran. Und ich muss sagen, wenn man sich anguckt, was in der Offensive Line dieses Jahr alles weggegangen ist, dann ist das eigentlich das, wo sie hin müssen, ne? Wo sie unbedingt nochmal was ausgeben müssen. Und im Prinzip sagen ja viele, dass so ein Spieler wie Jordan Morgan, der so Tackle Guard ist, dahin gehört. Oder Tyler Guyton ist natürlich von Oklahoma jetzt da. Und natürlich aber mehr ein Projekt, muss man fairerweise sagen, der hat ja vorne gar nicht allzu langer Zeit sogar teilweise noch Fullback gespielt. Also, dass der da jetzt plötzlich in seinem ersten Jahr für die Ravens in einem Titelfenster die Kohlen aus dem Fenster holt. Und wir müssen mal ganz ehrlich sagen, und hier haben wir ja auch den Kommentar, wenn Bama Cornerback an 30 da ist mit Cool Aid, dann können die Ravens dann eigentlich anders? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn Kool-Aid McKinstry an der Stelle da ist, als Bama-Defender, der es auch gezeigt hat am College, dann holen die Ravens den. Dann nehmen die den in Runde 1 und schauen mal, was danach für Projekte so gehen. Guyton ist denen dann einfach zu früh.
Kommen wir als vorletzten Pick der ersten Runde zu den San Francisco 49ers. Lorenz, wen holen die?
Ja, die 49ers hatten hier noch zwei Spieler auf dem Board. Und zwar war das Kool-Aid McKinstry und Tyler Guyton. ich hatte aber tatsächlich vorher, vor dem Pick, schon zu Guyton tendiert. Das macht es natürlich noch mal leichter. Ich glaube, bei den 49ers wird auch das Charakterliche sehr groß geschrieben. Und gerade in der Offense, wenn mit Kyle Shanahan gearbeitet wird. Man hat jetzt mit Trent Williams noch einen absoluten Top-Veteran, der so ein Spieler wie Tyler Guyton, der athletisch und eben was Arbeitsmoral, diese ganzen Dinge angeht, alles mitbringt, was man möchte, aber vielleicht eben noch ein bisschen weg davon ist, das wirklich abrufen zu können. Andererseits aber auch eine Situation geht, wo er die Chance haben wird, diesen Starting-Job Week 1 zu gewinnen. Also ich glaube, Colton McKivitz, das ist jetzt kein Riesenstein, den man da aus dem Weg räumen muss, den man outperformen muss. Dieser Offensive Line Need ist einfach sehr, sehr groß. Und es ist eben auf Right Tackle. Und Tyler Guyton ist ein gelernter Right Tackle. Es passt alles charakterlich. Er hat die Athletik, die Kyle Shanahan in diesem Scheme will. Da passt einfach für mich zu viel, um zu sagen, wenn er hier auf dem Board ist, dass die 49ers dann nicht in diese Richtung gehen. Wie gesagt, Need, ein Spieler, der passt. Die Position ist perfekt. Und ich glaube, für Guyton auch einfach ein super Fit. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, weil er von Trent Williams lernen kann und direkt in diese explosive Offense gepackt wird, ohne viel Competition für diesen Right-Tackle-Spot jetzt zu haben. Und deswegen wäre ich sehr, sehr happy auch als Fan damit, wenn wir hier noch Guyton bekommen können.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe mir in der Zwischenzeit Gedanken über meinen Pick gemacht für die Seattle Seahawks. Und wenn ich mir den Kader angucke und die anderen Picks, würde ich ja persönlich, wenn ich an 32 dran wäre, ganz oft ans Telefon gehen, weil vielleicht will ja noch jemand irgendwie für Michael Penix oder Bo Nix sich die 50-Year-Option sichern. Und vielleicht können die Seattle Seahawks sogar zweimal downtraden und noch mehr Picks für sich sichern. Weil das kann ja ein Gedankengang sein, dass wenn ich viel von diesen Quarterbacks halte, dass ich mir hier das fünfte Jahr zumindest sichere. Aber ich habe es in der Podcast-Folge schon mal gesagt, ich glaube, Laken Tomlinson hat eigentlich nur dafür gesorgt, dass die Seattle Seahawks nicht unbedingt sofort Interior gehen müssen. Aber ich glaube, wenn das Board so fällt, wie es fällt, würde ich hier tatsächlich auf Interior gehen und auf Zach Frazier gehen. Mal hier gucken. So. Und damit haben wir auch die erste Runde abgehakt.
Wir sind durch, ne?
Ich glaube, wir können hier sogar noch mal das Ganze sehen. Ja. An dieser Stelle.
Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich den 32 noch mal diskutieren darf.
Klar.
Der Offensive Coordinator der Seahawks, also der Neue, hat jetzt die letzten Jahre mit Michael Penix zusammengearbeitet.
Das kann ein Punkt sein.
Also man muss ja nicht downtraden, man kann ihn sogar selber holen, ne?
Und ich finde auch, wenn man das vertikale Passing, was ja Michael Penix Ding ist, mit dem, was Geno Smith bei den Seahawks in den letzten Jahren erfolgreich gemacht hat, vergleicht, finde ich das auch sehr interessant. Also ich dachte tatsächlich, dass du vielleicht auch in die Richtung gehst. Finde aber auch Zach Frazier ein gutes Pick. Es ist einfach eine Mega-Center-Klasse. Sich diesen letzten Center, weil es auch schon so ein bisschen den Run gab, Graham Barton ist schon weg, Jackson Powers Johnson, man hat jetzt vielleicht ein bisschen Trade Capital, um vielleicht nochmal für einen hochzutraden in der zweiten Runde. Theoretisch, jetzt in dem Fall, geht das natürlich nicht mehr. Finde ich es auch einen sehr guten Pick, weil ich auch glaube, dass Zach Frazier früh in einem Team wie den Seahawks dann auch helfen kann. Das ist kein Projekt, das ist jemand, der direkt das Run-Game und das Pass-Game verbessern wird. Man hat diesen Need of Interior. Von daher, das auch sehr sinnig. Aber ja, wie du schon sagst, ich glaube auch, dass du Quarterback und Michael Penix nicht ganz abschreiben kannst. Mhm.
Ja, ich finde halt, also was mich von Michael Penix, also allgemein, habe ich ja gesagt, wenn man den Quarterback sozusagen hoch bewertet, mein Problem an der Stelle ist, ich bewerte ihn nicht hoch.
Das ist natürlich ein Argument, ja. Ich denke aber auch, wenn man jetzt anguckt, klar ist jetzt, die Seahawks sind an 16 gestartet und gehen mit Zach Frazier jetzt aus der ersten Runde, ne? Aber wenn man halt den Value sieht, dass sie ein bisschen downtrade, also dass sie vorher hatten sie einen mittleren Erstrunden-Pick und einen sehr späten Drittrunden-Pick. Jetzt haben sie Zach Frazier, sind Ende der zweiten, Ende der dritten Runde nochmal dran und haben nächstes Jahr noch durch den zusätzlichen Second-Rounder Spielraum, der ihnen dann eventuell auch den Quarterback bringen kann. Ne? Das ist tatsächlich etwas, was man ja auch mitzählen muss bei Zach Frazier. Es ist ja nicht nur der Pick, den man macht, weil der ist natürlich für ein Team, was letztes Jahr nicht in den Playoffs war, ein bisschen mau. Aber wenn man halt das, was man noch obendrein dazu bekommt, mitrechnet, ist das schon eine ganze Menge. Wollen wir gleich noch so ein bisschen Fragen beantworten? Oder
die Frage ist, ich würde sagen, wir sind eine Stunde 15 jetzt drauf, tatsächlich. Und wenn jetzt hier nicht spontan im Chat sozusagen Fragen kommen, habt ihr einen Lieblingspick? Also das können wir ja schon mal sagen. Habt ihr einen Lieblingspick von denen, den wir gemacht haben? Also wenn wir jetzt den Mockdraft hier nochmal durchgehen, wenn ihr jetzt nochmal drauf guckt, gibt es einen Pick, wo ihr sagt, ja, wenn das in der Realität passiert, wäre ich schon sehr glücklich und ich will von Philipp Forstner jetzt nicht hören, ja, Caleb Williams gefällt mir.
Nee, das will ich gar nicht sagen, sondern ich will das tatsächlich erstmal vom Chat hören, was die sagen. Und wir können ja so lange eine Frage diskutieren, die ganz am Anfang schon gestellt wurde, und zwar zu dem Drake May Pick, der direkt nicht losgelassen hat. Und zwar, wenn die Vikings diesen Trade machen, dann haben sie ja nicht mehr Jordan Addison. Genau, da hast du es jetzt. So.
Genau, lies es doch mal vor. Auch,
weil ja, mit diesem Szenario hätten die Vikings May, aber keine First und Second dieses und nächstes Jahr. Ist May das wert? Oder auf JJ McCarthy warten und trotzdem zwei First noch haben dieses und nächstes Jahr? Schwere Entscheidung. Ja, tatsächlich schwere Entscheidung.
Also wenn man sagt, man ist aggressiv und man geht auf den Quarterback, dann ist es für mich Drake May auf jeden Fall wert. Für mich der Nummer 2 Quarterback der Klasse. Jemand, der wahrscheinlich nicht direkt in Year One so abliefern wird, wie man das als Fan möchte. Aber ich glaube einfach, das Potenzial, was er mitbringt, auch als explosiver Pass, also er bringt halt einfach nochmal das, diese Playmaking-Ability mit, die du als Quarterback so früh haben möchtest, und er hat dieses Superstar-Potenzial. Deswegen wär's für mich, wenn man wirklich sagt, okay, das ist die Klasse, in der wir attackieren und in der wir uns den nächsten Quarterback holen. Caleb ist natürlich weg, wäre Drake May für mich tatsächlich die nächstbeste Option. Wie gesagt, er ist mein QB Nummer 2. Und wenn man intern diese Entscheidung trifft, die Vikings, glaube ich, schon getroffen haben, dann ist er das wert und dann ist er auch einfach so viel besser als JJ McCarthy, dass er diese Probleme, die man damit hat, wettmachen kann.
Wir haben hier für eine Reaktion von Oscar KC, Pick 9 bis 11 sind alle brutal gut für die jeweiligen Situationen. Also Romy Odunze für die Bears, Brock Bowers für die Jets und Fashanu für die Patriots. Dann haben wir noch was anderes hier von Beugner. Ich weiß nicht, ob Elliot Wolf mit seiner Packers-Vergangenheit mit den verhassten Vikings tradet. May nach New England. Also ich habe ja vorher gesagt, ich könnte mit Drake May tatsächlich leben, weil ich ihn für sehr talentiert halte.
Ich könnte mir, wenn ich das machen würde, ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass Wolf mit seiner Vergangenheit bei den Packers auch gerade einen Quarterback wie Drake May ganz gerne bei den Patriots sehen möchte. Also ja. Wenn der noch da ist, dass er halt auch einfach sagt, wir traden nicht down. Marvin Harrison kriegen wir bei einem Down-Trade ja eh nicht. Wir haben eigentlich nur die Wahl zwischen, nehmen wir Drake May oder gehen wir auf den Wide Receiver. Und dann ist der No-Brainer da, weil dir dieser Typ Quarterback gefällt. Also wenn es so fällt, glaube ich auch. Wenn May an 2 geht, dann glaube ich, sind die Patriots bereit. Dann gehen sie ans Telefon, dann hören sie nochmal auf die Trade-Gebote, die ja in den letzten Wochen bereits gemacht wurden, und rufen vielleicht auch von sich aus nochmal an. Aber wenn es so fällt, dass Jaden Daniels an 2 geht, dann ist Drake May, glaube ich, der Patriots-Pick an 3. Und dann sind die Vikings tatsächlich in der Situation, dass sie schauen müssen, ob sie diesen Deal für den anderen Quarterback machen wollen und dann überhaupt gehen können, weil May ist dann, glaube ich, bei den Patriots einfach der Quarterback, den sie haben wollen.
Sehe ich auch so. Also wir haben es ja auch im Podcast schon angesprochen. Wenn es Jaden Daniels an 2 ist, sehe ich auch, dass die Patriots an 3 bleiben. Interessant wird es, wenn es wirklich Drake May an zweiter Stelle ist. Und was man zu den Trade-Offers, die es in der letzten Woche noch gab, noch dazu sagen muss, ist, dass die ja natürlich auch nochmal besser werden, weil dann sitzen die Vikings da und sagen, wir haben jetzt all das gemacht, um hier hochzutraden. Und komm, jetzt werfen wir noch was rein, um das dann möglich zu machen. Deswegen warten ja auch die Patriots, vielleicht noch, wenn sie sich schon entschieden haben, den Downtrade zu machen, das jetzt noch nicht zu machen. Weil je länger es dauert, desto höher wird der Preis natürlich auch, den die Patriots einfordern können. Aber du hast es gesagt, ich glaube auch, dass wenn Drake May da ist, die Patriots da bleiben. Wirklich interessant wird, sollte Drake May der Pick an zweiter Stelle nach Washington sein.
Wir haben ja nochmal von Oscar Kelsey eine Frage. Wie schätzt ihr die nächste Quarterback-Klasse für 2025 ein? Wenn man jetzt beispielsweise einen Burrow-Effekt, also einen potenziellen Burrow-Effekt, ausklammert.
Vielleicht willst du anfangen?
Gerne, gerne. Also ich denke, ein Name, über den wir jetzt in der Offseason sehr häufig lesen werden, das wird Shedeur Sanders sein von den Colorado Buffaloes, weil er dieses Jahr auch schon ein paar Mal in First-Round-Mock-Drafts aufgetaucht ist, bis es halt feststand, dass er definitiv nochmal zurück ans College geht. Ob das Team so aufgestellt ist, also dass er da irgendwie top performen wird, dass er super viele Spiele gewinnt, sei mal dahingestellt. Aber er wird auf jeden Fall, denke ich, sein Leistungsvermögen abrufen und könnte am Ende, das ist jetzt sehr vage und sehr früh, als bester Quarterback dieser Klasse herausgehen. Denn man muss sagen, wir haben viele, viele, viele Transfers. Wie heißt er noch? Riley Leonard von Duke jetzt gewechselt. Cam Ward nach Miami gewechselt. Das muss man einfach mal im Auge behalten. Wir haben ja dieses Jahr auch sehr viele Transfer-QBs vorne dabei. Also das fängt ja damit an, dass Williams selber erst für die Sooners, dann für USC gespielt hat. Jaden Daniels hat das Team gewechselt. Bo Nix hat das Team gewechselt. Michael Penix hat das Team gewechselt. Also es ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass da jetzt einer in seinem letzten Jahr bei dem neuen Team nochmal richtig Gas gibt. Und dass wir dann von einem sehr guten Quarterback reden. Aber allgemein würde ich sagen, ist die Klasse wesentlich schwächer. Ein Spieler wie Quinn Ewers, den würde ich maximal auf dem Level aktuell von Bo Nix und Michael Penix reinstellen. Da ist ja sogar noch fraglich, ob er überhaupt starten darf für Texas, weil der liebe Herr Manning ja auch ein ganz gutes Spring Game jetzt gezeigt hat. Und es auch sein kann, dass der Coach sagt, wir gehen mit dem Jungen, Quinn, schön, dass du noch ein Jahr länger da geblieben bist, aber du bist halt der Backup jetzt. Das kann alles noch passieren und deswegen ist es schwer vorauszusagen, aber es ist schon nachvollziehbar, warum die Teams dieses Jahr aggressiv auf die Quarterbacks gehen.
Gehe ich voll mit. Ich glaube auch, dass die Quarterback-Klasse nächstes Jahr wirklich schwach aussieht, Stand jetzt. Wenn ich da wirklich interessant finde, ist Carson Beck von Georgia. Das ist für mich derjenige, der es schon angedeutet hat, dieser absolute Top-QB zu sein. Wie du schon sagst, ein Shedeur Sanders, wenn man den jetzt gradet, eher so ein Second-Round-QB. Du hast die Beispiele gerade genannt. Und dann, ja, den Burrow-Effekt kann man nie ausschließen, aber ich glaube, Teams machen das auch. Teams wie die Vikings, die Patriots, all diese Teams, die Raiders, die wir angesprochen haben, auch die Broncos, alle die, die auch überlegen, oder die mit dem Gedanken spielen, hochzutraden, die werden natürlich auch schon ein bisschen was zum nächsten Draft wissen. Und der sieht einfach, ja, auf Quarterback ziemlich schwach aus. Deswegen ist es jetzt wirklich das Jahr, wenn man auf einen der Quarterbacks 3 bis 5 schielt, dass man dann auch jetzt sagen muss, okay, wir nehmen jetzt das Trade Capital in die Hand und holen uns den.
Ja, ja. Ich würd sagen, fast anderthalb Stunden, Stunde 23 hier im Livestream. Ich glaube, da machen wir es zu. Und ich bedanke mich jetzt schon bei der Aufmerksamkeit, die dieser Livestream gekriegt hat. Über Twitch, über YouTube, über Twitter. Und ausnahmsweise würde ich die Folge einfach mal beenden an dieser Stelle. Vielen lieben Dank. Macht's gut.